Ja, Gottes Vision ist größer. Das soll heute das Thema sein. Und da möchte ich einen Text zu lesen und das daraus so einige Aspekte entfalten. Natürlich nicht alles, aber doch so ein paar Sätze darüber verlieren. Und zwar ist es Apostelgeschichte 15, 35 bis Apostelgeschichte 16, Vers 15. Und dieses Thema dazu etwas sagen, weil mich das sehr angesprochen hat in letzter Zeit. Deshalb wollte ich es mit euch teilen. Ich weiß, es ist ein bisschen klein vielleicht da. Ich lese es aus der Elberfelder Übersetzung nochmal vor. Apostelgeschichte 15, 35 bis 16, 15. Paulus aber und Barnabas verweilten in Antiochia und lehrten und verkündigten mit noch vielen anderen das Wort des Herrn. Nach einigen Tagen aber sprach Paulus zu Barnabas: Lass uns nun zurückkehren und die Brüder besuchen in jeder Stadt, in der wir das Wort des Herrn verkündigt haben, und sehen, wie es ihnen geht. Barnabas aber wollte auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es für richtig, den nicht mitzunehmen, der aus Pamphylien von ihnen gewichen und nicht mit ihnen gegangen war zu dem Werk. Es entstand nun eine Erbitterung, sodass sie sich voneinander trennten und Barnabas den Markus mitnahm und nach Zypern segelte. Paulus aber wählte sich Silas und zog aus, von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Er durchzog aber Syrien und Zilizien und stärkte die Gemeinden. Er gelangte aber nach Derbe und Lystra. Und siehe, dort war ein Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen gläubigen Frau, aber eines griechischen Vaters. Er hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonion. Paulus wollte, dass dieser mit ihm auszog, und er nahm und beschnitt ihn um der Juden willen, die an jenen Orten waren. Denn sie kannten alle seinen Vater, dass er ein Grieche war. Als sie aber die Städte durchzogen, teilten sie ihn zur Befolgung die Beschlüsse mit, die von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem festgesetzt waren. Die Gemeinden nun wurden im Glauben gefestigt und nahmen täglich an Zahl zu. Sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft, nachdem sie von dem Heiligen Geist gehindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. Als sie aber in die Nähe von Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen, und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Als sie aber in Mysien vorübergezogen waren, gingen sie nach Troas hinab. Und es zeigte sich dem Paulus in der Nacht eine Erscheinung. Ein mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, suchten wir sogleich nach Mazedonien abzureisen, da wir schlossen, dass Gott uns gerufen habe, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Wir fuhren nun von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake und des folgenden Tages nach Neapolis und von da nach Philippi, das die erste Stadt jenes Teiles von Mazedonien ist, eine Kolonie. In dieser Stadt aber verweilten wir einige Tage. Und am Tag des Sabbats gingen wir hinaus vor das Tor an einen Fluss, wo wir eine Gebetsstätte vermuteten. Und wir setzten uns nieder und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte zu. Deren Herz öffnete der Herr, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft worden war und ihr Haus, bat sie und sagte: Wenn ihr urteilt, dass ich an den Herrn gläubig sei, so kehrt in mein Haus ein und bleibt. Und sie nötigte uns. Ja, wir kommen hier also in die Situation: Paulus und Barnabas hatten die erste Missionsreise abgeschlossen. Das ist also sozusagen der zeitliche Zusammenhang. Ausgangspunkt war Antiochien gewesen, eine Stadt im heutigen Syrien gelegen. Und dort war seinerzeit eine Gemeinde entstanden. Und das Besondere war, dass es wohl die erste Gemeinde war, die man eigentlich als multikulturell bezeichnen konnte. Das heißt, Menschen aus ganz verschiedenen kulturellen Hintergründen, Ethnien, Nationen waren dort zum Glauben gekommen und hatten sich zu dieser Gemeinde zusammengeschlossen. Barnabas hatte sich stark in die Entwicklung der Gemeinde eingebunden und Paulus dazugeholt, ihn gerufen und dazugeholt. Und nach etwa einem Jahr schon waren sie zur ersten Missionsreise ausgesandt worden, also Paulus und Barnabas. Also interessanterweise ausgerechnet eigentlich die besten und erfahrensten Mitarbeiter in dieser sehr jungen Gemeinde. Das wird uns dann in Apostelgeschichte 13 und 14 berichtet. Und die Missionsreise startete wahrscheinlich so um das Jahr 47 nach Christus und dauerte etwa ein Jahr. Zypern, Teile Kleinasiens, also der heutige westliche Türkei, waren die besuchten Regionen. Eine Reihe von Gemeinden waren gegründet worden. Und Paulus und Barnabas waren jetzt wieder nach Antiochia, also den Ausgangspunkt, die Ausgangsgemeinde, von der sie gesandt worden waren, zurückgekehrt. Und dort verblieben sie eine Weile. Und das steht dort praktisch jetzt in unserem Text, oder dort fängt eigentlich der Text an, in Apostelgeschichte 15,35, dass Paulus und Barnabas dort wieder zurückgekommen waren. Dann steht ein interessanter Vers, oder Vers 35, Paulus und Barnabas aber verweilten in Antiochia und lehrten und verkündigten mit noch vielen anderen das Wort des Herrn. Das heißt, wir befinden uns jetzt sozusagen kurz vor der zweiten Missionsreise und in der Zeit dazwischen sind sie in Antiochia und lehren dort. Und das wird uns in Vers 35 berichtet. Und das finde ich bemerkenswert. Paulus und Barnabas scheinen jetzt in eine Gemeinde zurückgekommen zu sein, nach einem Jahr, die ja sehr jung war, die sich enorm weiterentwickelt hat. Hier ist auf einmal davon die Rede, dass viele das Wort des Herrn verkündigten. Das heißt also, viele scheinen in der Zwischenzeit in die Bresche gesprungen zu sein, haben den Platz von Paulus und Barnabas ausgefüllt. Und man hat den Eindruck, hier sind Menschen gewesen, die bereit waren zu senden, die sich da reingenommen gewusst haben. Der Heilige Geist hat sie ausgesandt, die Gemeinde war bereit, sie zu schicken, obwohl sie sehr jung, sehr unerfahren war, vielleicht auch klein war. Und auf einmal merken sie, diese Investition hat sich gelohnt. Die Gemeinde ist nicht schwächer geworden, sondern aus Paulus und Barnabas zurückkommen, merken sie, da ist keine Verminderung da, sondern Vermehrung, Entwicklung, Fortschritt. Viele sind da, die das Wort des Herrn verkündigen. Also Glaubensschritte sind gemacht worden, obwohl es vielleicht eigentlich aus menschlicher Sicht eine Zumutung für diese junge Gemeinde war, diese beiden Männer zu schicken. Und das kann schnell passieren, dass wir auch denken, oh, viele Dinge, die uns betreffen, wo wir sagen, oh, das ist eigentlich eine Überforderung. Menschen gehen, sei es, dass sie gesandt werden oder wie wir es ja auch erleben, sind vielleicht einfach nicht mehr verfügbar so schnell oder zumindest eine Zeit lang durch Krankheit, durch Schicksalsschläge, was auch immer. Und auf einmal merken wir, da springen andere in die Bresche. Mitarbeiter sind da und vom Text her wäre es für mich auch die Frage, bist du bereit, in die Bresche zu springen in solchen Situationen, wenn Menschen vielleicht nicht da sind, die sonst Aufgaben in der Gemeinde übernehmen? Bist du bereit, dich einzusetzen, vielleicht auch mal eine Sonderschicht zu machen? Gehörst du zu den vielen anderen, die sich einbringen? Das kann Predigt sein, das kann vielleicht auch eine ganz andere Situation sein. Predigt ist vielleicht auch mancher hier, der merkt, eigentlich wäre das durchaus eine Aufgabe, eine Berufung für mich. Vielleicht ist jetzt noch eine Zeit, das wahrzunehmen und sich einzusetzen. Vielleicht auch in der Jungschar, vielleicht Besuche in der Gemeinde, vielleicht Gottesdienstgestaltung, was auch immer. Aber hier wird von vielen anderen berichtet, die sich eingesetzt haben. Und ich finde beide Worte bedeutsam. Viele, also nicht wenige, so wenige, die nur mitmachen, sondern viele und viele andere. Das heißt, viele oder eine Reihe, die vorher nicht mitgemacht haben, die haben sich auch zusätzlich mobilisieren lassen, sich einbringen lassen. Und in diese Situation kommen Paulus und Barnabas zurück und merken, da sind viele andere, die sich einsetzen, nicht wenige, sondern eine ganze Reihe. Und das bedeutet eben, dass auch andere nicht zu viel machen müssen oder vieles und alles Mögliche, wo sie dann vielleicht doch irgendwann überfordert sind. Zweitens, Paulus und Barnabas, das finde ich auch bedeutsam, klinken sich hier wieder voll ins Gemeindeleben ein. Das heißt, sie machen jetzt nicht eine Pause oder denken, ah, jetzt sollen erstmal die anderen machen oder wir gucken erstmal, wir hatten so eine anstrengende Missionsreise hinter uns, sondern sie binden sich hier wieder ganz in die Gemeinde, in ihre Ortsgemeinde ein und machen dort mit. Und für das Dritte noch, sie haben auch die Qualität nicht verloren, sondern sie verkünden das Wort des Herrn. Das heißt, in der Zwischenzeit ist sich das Wort Gottes nivelliert, abgeschwächt, verwässert worden, sondern das ist, was sie weiter verkündigt haben. Das heißt, sie haben nicht nur einfach mehr Menschen gewonnen, die mitmachen, sondern auch die Qualität beibehalten, sie haben die Prioritäten beibehalten, sie haben sich auf das weiter fokussiert, was entscheidend ist. Und auch hier zeigt sich schon Gottes Vision, dass Gottes Möglichkeiten größer sind, als wir denken. Wir denken manchmal von den Umständen her, hier hätte man denken können, das kann eigentlich nur schwierig werden, das kann eigentlich nur schief gehen, das kann nicht gut funktionieren. Und auf einmal merkt man, es ist eine blühende Gemeinde da, die sich weiterentwickelt hat, die in dem geblieben ist, was schon vorher geprägt worden war. Jetzt aber in Vers 36 passiert etwas Neues. Wie lange der Zeitraum genau gewesen ist, können wir nicht mit letzter Sicherheit sagen, aber Paulus wird initiativ. Ja? Ich weiß nicht, ob ihm langweilig wird, aber ich denke eher, es ist eine innere Einstellung, die er hat. In Vers 36 lesen wir, nach einigen Tagen aber sprach Paulus zu Barnabas, lasst uns nun zurückkehren und die Brüder besuchen in jeder Stadt, in der wir das Wort des Herrn verkündigt haben und sehen, wie es ihnen geht. Das ist eben auch ein bisschen typisch für so Leute wie Paulus. Sie müssen auch immer was Neues machen. Irgendwann merken sie, jetzt muss es weitergehen, jetzt muss mal was anderes noch passieren. Sie haben so ein bisschen Hummeln im Hintern. Manchmal wird das gar nicht so gerne in Gemeinden gesehen. Ja, da denkt man, wenn jemand so treu seine Arbeit macht über Jahre, das ist genau richtig, das ist auch richtig und auch gut. Aber es gibt auch andere Leute, die wollen was Neues machen, da muss es weitergehen. Manchmal sind das dann auch Menschen, die wieder neue Perspektiven eröffnen. Und Paulus will mit Barnabas eben nach diesen neu gegründeten, diesen jungen Gemeinden jetzt gucken, wie es ihnen geht. Das klingt jetzt so ein bisschen banal, wir gucken mal, wie es denen so geht, machen uns eine Zeit mit denen. Vom Griechischen her meint das Wort viel mehr. Da schwingt so etwas von der Verantwortlichkeit, von dem verantwortlichen Besorgtsein Gottes mit im Alten Testament als hebräischem Äquivalent dann entsprechend dem Volk Israel zugeordnet. Paulus empfindet hier also Verantwortung für diese Gemeinden. Er will sie stärken, unterstützen, ihnen Seelsorge, vertiefende Lehre vermitteln. Man könnte eigentlich sagen, jetzt so eine Art Hirtendienst wahrnehmen. Und damit sind wir auch schon ein Stück wieder bei unserer Überschrift. Das ist das, was Paulus sich vorstellte und was auch richtig ist und weswegen er zur zweiten Missionsreise jetzt mit Silas aufbrechen wird. Es zeigt sich aber, Gottes Vision ist größer. Steht zweite Missionsreise drüber. Aber erstmal hat Paulus nur gesagt, ich stärke die Gemeinden. Völlig richtig und völlig gut. Im Endeffekt wollte Gott aber viel mehr. Wir sehen es gleich noch. Gott wollte einen komplett neuen Kontinent fürs Evangelium eröffnen. Das war Gottes Vision. Paulus Vision war, der ja auch schon Pionier war, hat gesagt, ich will diese Gemeinden stärken. Darüber hinaus noch in der Region wahrscheinlich neue Gemeinden gründen. Aber Gottes Plan war viel größer, viel umfassender, viel weitergehender. Und das zeigt für mich zum einen, es ist super wichtig, Gemeinden zu stärken und die Gläubigen zu unterstützen, in sie zu investieren. Und es gelingt auch. Wir lesen es in den Versen danach, Vers 41, er durchzog aber Syrien und Zilizien und stärkte die Gemeinden. Das heißt, die Gemeinden wurden tatsächlich gestärkt. Und Kapitel 16, Vers 5, die Gemeinden wurden nun im Glauben gefestigt und nahmen täglich an Zahl zu. Das heißt, diese innere Stärkung führte sogar zu äußeren Auswirkungen. Die Gemeinden nahmen an Zahl zu. Wahrscheinlich kam es täglich sogar, steht hier. Also möglicherweise sind täglich neue kleine, wahrscheinlich so Hausgemeinden gegründet worden. Täglich kamen Menschen zum Glauben. Also das hat eine enorme Auswirkung gehabt. Und das finden wir auch schon in der sogenannten Urgemeinde beschrieben, in Jerusalem, dort, wo die Gemeinde gestärkt wurde, wo sie investiert hat in Lehre, in verschiedenen Dingen. Da kam es auch zu Wachstum und zu Entwicklung. Was stärkt jetzt Gemeinden? Was stärkt Menschen? Was stärkt den Glauben? Das sind sicherlich viele Faktoren. Vielleicht könnte man eine ganze Reihe nennen. Vielleicht auch etwas für euch zum Weiternachdenken, weil es ist jetzt nicht das Hauptthema. Vielleicht auch etwas für eine Predigtreihe. Aber was stärkt Gemeinden? Was macht Gemeinden wirklich stark? Da könnte man sicherlich viel zu sagen. Ich nenne das jetzt nur als Stichpunkte. Ich glaube überhaupt erstmal die Erkenntnis, das merken wir hier, dass Stärkung auch wichtig ist. Paulus sagt, ich muss diese Gemeinden stärken. Hätte ja auch sagen können, naja gut, die haben sich irgendwie entwickelt, wird sich schon irgendeiner darum kümmern. Die haben Gottes Wort gehört. Vielleicht waren es nur ein paar Wochen, die es gehört haben. Das war ja nur ein Zeitraum, ein Jahr, mehrere Gemeinden gegründet. Wahrscheinlich war ja in jeder Gemeinde nur ein paar Wochen. Paulus hätte ja auch so denken können. Er denkt anders. Er denkt vom Herzen Gottes herkommend, vom Hirtenherz Gottes und sagt, ich will das stärken. Ich will in die Gemeinden nochmal investieren. Aber diese Erkenntnis ist auch wichtig, auch für uns, dass wir sagen, wir brauchen innere Stärkung. Und auch jeder Einzelne. Paulus ging es ja nicht, das sehen wir auch später in Briefen oder in der Apostelgeschichte, Paulus ging es auch nicht um alle irgendwie immer nur, sondern er hat sich auch um Einzelne gekümmert, war da auch ein Hirte. Gottes Wort spielt natürlich eine riesengroße Rolle. Ganz klar, können wir uns vorstellen, Apostelgeschichte 2, Vers 42, sagt schon in der Urgemeinde, sie verharrten in der Lehre der Apostel. Das heißt, es war ihnen wichtig, das war nicht nur mal ein Punkt hier und dort, sondern das hat sie geprägt als Gemeinde. Und bei Paulus merken wir sowieso, wie wichtig ihm das Wort Gottes ist. Ja, ich meine, das machen wir jetzt heute nicht, aber Paulus hat zum Beispiel Apostelgeschichte 20, Vers 7, hat er das Wort verzogen. Ja, auf einmal hat er nicht nur ein bisschen länger gepredigt, sondern bis Mitternacht und darüber hinaus, ja. Und ein junger Mann, der Eutychus, der fiel schon vom Fenster, ja, der kippte da aus dem Fenster, weil er so müde war und so lange Stunden zugehört hat. Aber Paulus hat diese Chance genutzt, die er in dieser Gemeinde hat, um das Wort Gottes nochmal weiterzugeben. Gebet natürlich ganz wichtig. Gebet stärkt Gemeinden, Gebetsleben. Oder auch das Abendmahl. Das ist eine echte Stärkung, eine Erinnerung, das, was wir heute auch feiern werden. Und mir war es auch wichtig, dass wir es feiern. Manchmal kann man sagen, ja, Sommerferien und so weiter, kann man auch mal ausfallen lassen. Aber wir haben gedacht, es ist wichtig, dass wir es feiern. Das ist eine Stärkung für Gemeinde. Glaubenserfahrung, Missionsberichte. Wir lesen auch immer wieder, wie Paulus die Gemeinden dadurch gestärkt hat und wie das auch rückgekoppelt die Gemeinden tatsächlich gestärkt hat, wenn er berichtet hat, was er erlebt hatte auf seinen Missionsreisen, die Wunder, die Gott getan hat. Einsetzen von Leiterschaft, Älteste, Ordnung damit, auch Stabilität. Das war Paulus ein ganz großes Anliegen und wir lesen in Apostelgeschichte 14, 23, dass Paulus in allen Gemeinden, die er vorher gegründet hatte, Älteste eingesetzt hatte. Das heißt, es war ihm wichtig, dass dort die Gemeinden schon eine starke Struktur hatten. Also eine ganz wichtige Aufgabe, Gläubige zu stärken, nach ihnen zu schauen. Und wie wir gesehen hatten, das ist nicht nur mal so ein Gucken, wie geht's denen so, sondern das spiegelt eben diese Fürsorge Gottes wider. Das ist nicht nur, andererseits aber auch nicht nur eine Aufgabe besonders Verantwortlicher, Hauptamtlicher vielleicht oder Ältester oder was im Rahmen besonderer Veranstaltungen stattfindet, das ist eigentlich eine Aufgabe aller. Das kann im Prinzip jeder. Jeder kann jemanden besuchen, jeder kann sich um jemanden kümmern. Dazu braucht man auch keine besonders angesetzten Veranstaltungen. Das ist praktisch auch jederzeit möglich. Und genauso sagt es auch der Galaterbrief. Einer trage die Lasten des anderen. Ja, also eins zu eins. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und hier wird deutlich, jeder Einzelne hat auch Verantwortung. Vielleicht sich nur um einen Menschen zu kümmern. Oft war es ja gar nicht großartig anders möglich in der Zeit der Corona-Situation oder auch in anderen Phasen. Manchmal ist das, was wir machen können, aber uns um einen Menschen zu kümmern. Und wenn das jeder macht, sind schon ganz viele versorgt. Andersrum, einer kann nicht alle sich um alle kümmern, zumindest nicht um alle im einzelnen Sinne. Vielleicht allen was sagen oder predigen wie heute, ja, aber jeden Einzelnen besuchen oder jeden Einzelnen innerhalb vielleicht noch von kurzer Zeit, das ist kaum möglich. Aber wenn jeder sich um jemand kümmert, dann schon ganz viele versorgt. Das ist genau im Sinne Jesu. Das erfüllt sein Gesetz, wird sogar in Galater gesagt. Und das bedeutet eben, das Gesetz Christi ist jetzt nicht, dass man einfach nur Rituale erfüllt, sondern ist genau diese Nächstenliebe, dieses Gutes tun, was wir letzte Woche auch gehört haben. Und das sind oft die ganz kleinen, unscheinbaren Dinge. Jemand besuchen, für jemand da sein, sich für jemand Zeit nehmen. Und das stärkt, das ist gut, das ist wichtig. Und dennoch, das ist so ein Stück ja eben auch Inhalt der Predigt, das ist noch nicht alles, was Gott tut. Das ist noch nicht alles, was Gott will. Das wäre ja schon eine ganze Menge. Diese Gemeinden da, die gegründet wurden, die so jung waren, so klein, waren gestärkt, haben sogar da eine Entwicklung durch wahrgenommen, sind gewachsen oder konnten sich ausbreiten, multiplizieren scheinbar sogar. Und trotzdem will Gott noch mehr. Und das sind zwei Seiten einer Münze. Innere Stärkung der Gemeinde und trotzdem sind Gottes Pläne größer. Und es reicht ihm oft nicht, wenn das schon alles wäre. Denn hier muss man sehen, passiert eine der entscheidenden Weichenstellungen der gesamten Kirchengeschichte. Europa gab es ja damals noch nicht in dem Sinne, aber soll und wird für das Evangelium erschlossen. Mit allem, was sich über 2000 Jahre da entwickelt hat. Ein ganzer Kontinent. Und selbst Paulus konnte das hier überhaupt nicht überblicken. Ja, er hatte, wie schon gesagt, das Ziel, die Gemeinden zu stärken, die er gegründet hatte. Dann auch weiterzuziehen, sicherlich in Kleinasien, neue Gemeinden zu gründen, den Glauben zu verbreiten. Aber Gottes Pläne scheinen viel umfassender, viel umfangreicher, viel weitergehender zu sein. Ein neuer Kontinent, ein neuer Kulturraum soll für das Evangelium erschlossen, geöffnet werden und damit letztlich auch die ganze Welt. Und das bestätigt sich auch im weiteren Verlauf des zweiten und dann auch der dritten Missionsreise. Viele Gemeinden werden gegründet, das Evangelium breitet sich aus. Viele Menschen kommen zum Glauben. Und man kann sich ja wirklich fragen, geht das hier nicht alles ein bisschen schnell? Ja? Hätte man sich nicht erstmal besser auf das Vorhandene konzentrieren sollen? Ein bisschen noch drumherum schauen, klar, aber das Ganze doch erstmal festigen. Das ist doch so jung, das waren ja nicht Jahre und Jahrzehnte, die da in die Entwicklung investiert wurde. Die Gemeinden waren jung und Paulus und Barnabas waren ja wahrscheinlich auch nur wenige Wochen dort gewesen. Das heißt, sie hatten auch gar nicht so viel Zeit gehabt. Und hier geht es schon mit dem Tempo weiter. Dazu muss man ja auch sehen, Apostelgeschichte 15, haben wir uns jetzt nicht angeguckt, aber das Kapitel, wo wir ja mit gestartet hatten, am Ende, das ist eigentlich eine große Auseinandersetzung. Das heißt, hier kam die große Fragestellung, ist es nicht vielleicht doch notwendig, dass die neuen Gläubigen die jüdischen Gesetze mit übernehmen? Das war die Frage. Und das hätte die ganze Bewegung spalten können. Könnt ihr euch ja vorstellen, wenn die einen gesagt hätten, nein, wir brauchen jüdische Gesetze, Gesetze aus dem Judentum, um Christen sein zu dürfen. Und andere hätten vielleicht gesagt, ja, muss ich das jetzt wirklich als Christ der aus einem nichtjüdischen Land kommt, tatsächlich so übernehmen. Das hätte die gesamte Bewegung spalten, schwächen können. Man hat sich geeinigt oder gesagt, nein, das geht nicht, Jesus alleine reicht. Das haben wir doch jetzt erkannt. Das, was er am Kreuz getan hat, das ist das, was entscheidend ist. Und da brauchen wir nicht noch zusätzliche jüdische Gesetze. Aber die Bewegung stand vielleicht kurz vor einer Spaltung. Und Paulus hat es ja selber auch so verkündigt, hat sich natürlich auch dafür stark gemacht, auf seinen Missionsreisen, auf seiner ersten Apostelgeschichte 13, 38 bis 39. So sei es euch nun kund, ihr Brüder, dass durch diesen, also Jesus, euch Vergebung der Sünden verkündigt wird und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen jeder Glaubende gerechtfertigt. Das hätte also diese gesamte Bewegung spalten können, ganz andere inhaltliche Dinge vielleicht aufs Tableau bringen können. Da fragt man sich schon, hätte das nicht viel mehr Zeit gebraucht, hier die ganze Sache, das zu vertiefen, zu konsolidieren? Dazu kommt ja auch noch eine persönliche Situation. Paulus und Barnabas, wir hatten ja gelesen, die waren in der Gemeinde in Antiochia. Was passiert vor der zweiten Missionsreise? Haben die sich nochmal richtig zusammengetan und gesagt, wir passen so gut zusammen, wir machen das jetzt gemeinsam weiter. Was passiert? Die haben sich zerstritten. Die besten Leute der damaligen Zeit, die Pioniere, die vielleicht mit am anerkanntesten in der Christenheit der damaligen Zeit war, die haben sich zerstritten. Können wir jetzt gucken, warum das passiert ist und wie es dann weitergegangen ist. Aber jedenfalls müssen wir es wahrnehmen. Das macht ja auch was mit einem, wenn man vielleicht mit jemandem, mit dem man Jahre zusammengearbeitet hat und wirklich schwierige Dinge durchlebt hat und dann sich trennt. Das wird ja auch emotional etwas verursacht haben. Und da könnte man ja sagen, das muss jetzt doch erstmal alles Zeit brauchen und gewinnen. Also viele Fragestellungen, wo man denkt, warum geht das jetzt so schnell weiter? Also viele junge Gemeinden, Fragestellungen, die an den Grundfesten eigentlich der gesamten Bewegung durchaus rüttelten. Streit zwischen den besten Männern. Und was passiert? Gott leitet den größten Schritt ein, den wir eigentlich hier erleben. Den Sprung nach vorne, den großen Sprung nach vorne zum nächsten Kontinent. Mission 2.0 startet. Und ich denke, das ist für mich so ein Hinweis dafür, dass Gott oft ganz anders nochmal denkt als wir. Wir sind schnell gefangen im Alltag. Der ist ja auch anstrengend. Und anderes ist da vielleicht gar nicht mehr möglich gedacht. Wir haben es ja gerade auch so ein bisschen in der Liedansage gehört. In der Gemeinde gibt es ja auch genug Baustellen. Zu wenig Mitarbeiter. Müssen wir manches nicht vielleicht erstmal beruhigen? Muss man hier schauen? Scheinbar ist es manchmal nicht so, dass Gott trotzdem sagt, seine Vision, sein Blick, seine Weite ist einfach viel größer. Ich habe mich sehr gefreut über die Kinderwoche, dass die stattgefunden hat. Denn in diesem Bereich fehlen ja durchaus auch immer wieder Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter. Kann man auch erstmal sagen, ja, das müssen wir erstmal wirklich da gucken. Wir können jetzt nicht noch was zusätzlich machen. Und ich hatte kurz vorher auch mit Verantwortlichen gesprochen und haben gesagt, ja, wir können aber jetzt nicht nur gucken, wenn uns Mitarbeiter fehlen, dann können wir gar nichts anderes machen. Sondern wir müssen auch an die Kinder denken, die drumherum sind, die Gemeinde nicht kennen, die noch gar nicht gläubig sind, kein gläubiges Elternhaus haben. Da wurde mir gesagt, ja, Kinderwoche ist längst geplant. Läuft alles, brauchst dir keine Sorgen machen. Fand ich super. Und die Kinderwoche war ein echter Segen. Und das finde ich so ein bisschen die Art Gottes. Nicht einfach nur gucken, das sind unsere Ressourcen, das sind unsere Möglichkeiten, sondern auch weitergehen, überlegen. Gott kann viel, viel mehr tun und will oft auch viel mehr tun. Und auch wenn wir selber als Gemeinde nicht perfekt sind, glaube ich, haben wir trotzdem die Aufgabe, auch in andere Gemeinden zu investieren. Nicht nur zu sagen, wir müssen erstmal wirklich 100% perfekt sein, was wir nie sein werden. Dann können wir das und das und das vielleicht. Ich glaube, Gott denkt da einfach weiter und größer, auch im Sinne von Unterstützung anderer Gemeinden. Gottes Pläne, seine Vision, seine Gedanken, seine Zielstrebigkeit sind viel größer, weitergehender als unserer. Und wenn ich so ein bisschen die Apostelgeschichte lese oder wenn man die mal so ein bisschen durchliest, dann merkt man, da ist ordentlich Dampf drin. Da geht es immer weiter. Da ist Tempo drin in der Apostelgeschichte. Das ist nicht so ein lahmes Vorwärtskommen und wir gucken mal und einen Kaffee trinken und dann sehen wir mal weiter, sondern da ist immer irgendwie Dynamik, auch viel Stress drin in der Apostelgeschichte. Ja? Also zumindest die Leute, die da mitgemacht haben, die hatten oft ganz schön Stress. Das zeigt auch, Gottes Ziele und unsere sind nicht immer identisch. Ja, finden wir schon im Alten Testament, Jesaja 55, 9. Meine Wege sind höher als eure, meine Gedanken höher als eure. Und wenn Sie Glaubenshelden anschauen, Hebräer 11, ja, die haben auch ganz schnell gesehen, oh, die Pläne, die Gott hat mit mir, sind viel größer. Ja, Mose war froh, ach, ich bin so ein Hirte, das reicht mir jetzt mal langsam. Ich habe mich ja, ich habe schon Stress gemacht, ja, ich habe einen umgebracht, jetzt habe ich hier 40 Jahre meine Ruhe gehabt, das soll auch so bleiben. Ja. Und auf einmal merkt er, Gott beruft ihn, ein ganzes Volk aus Land Ägypten rauszuholen. Und das war auf einmal viel herausfordernder, anstrengender, schwieriger, als er gedacht hat. Und das hat sie oft aus ihrer Bequemlichkeit und ihren Planungen völlig rausgenommen. Da kann man sich durchaus fragen, will Gott nicht durchaus oft mehr tun, als wir denken? Darf das nicht auch eine Anfrage sein? Und ich glaube, dass wir schnell auch in der Gefahr bestehen, bequem zu werden und uns einfach nur in unseren kleinen Denkmustern bewegen. Ich sag's mal platt, gerade unsere bequeme Situation, die wir hier noch haben, mit vielen Christen, guter Gemeinde, kann uns auch schnell einlullen. Das ist ein Segen, ein riesengroßer Segen, den wir hier erleben. Aber es besteht immer die Gefahr, dass wir auch eingelullt werden und denken, damit sind wir zufrieden, das reicht, hier ist es doch schön. Und schnell ist man gar nicht so dran an den Nöten, an den vielen Themen, von denen wir auch gerade gehört haben, die einfach auch da sind. Und den Satz möchte ich auch nochmal sagen, in den guten, an sich richtigen, biblisch gut begründeten Plänen, die Paulus und die anderen Begleiter hatten, findet sich Gottes Plan noch nicht vollständig wieder. Ich wiederhole es nochmal, in den guten, das war völlig richtig, was die gedacht haben, biblisch auch gut begründeten Plänen, die Paulus und die anderen Begleiter hatten, hat sich Gottes Plan aber noch nicht vollständig wiedergefunden. Das war noch nicht alles, was Gott wollte, sondern Gott wollte wesentlich mehr. Sie wollten Gemeinden stärken, nach ihnen schauen, richtig. Sie wollten in der Region andere Gemeinden gründen, auch richtig gedacht, passte auch. Aber Gott wollte mehr. Ich will noch ein paar kurze Sätze aufzeigen, wie Gott das tut. Erstens, unter anderem natürlich, aber hier aus dem Text heraus, er beruft Menschen. Oft sind es junge Menschen, sehr junge Menschen, um seine Pläne weiterzubringen. In diesem Fall war es Timotheus, Apostelgeschichte 16, junger Mann, der in Lystra wohnte. Lystra, ganz interessant, war eine Gemeinde, die Paulus in der ersten Missionsreise gegründet hatte. Und in dieser Stadt hat Paulus ja vielleicht eine der größten Schwierigkeiten gehabt. Er wurde nämlich gesteinigt, also er ist gerade dem Tod entronnen. Oft endeten ja Steinigungen, dafür waren sie ja oft auch gedacht, mit dem Tod. Paulus hat überlebt. Aber das war schon eine heavy Situation für Paulus, ja. Also er ist gerade eben dem Tod entronnen. Und ausgerechnet in dieser Stadt findet er, ja, vielleicht 3 Jahre später, so ungefähr, oder 2 Jahre später, Timotheus, seinen besten, wenn man so will, eigentlich Mitarbeiter, mit dem er scheinbar, so wie wir es aus den Briefen und aus dem Gesandten entnehmen, wahrscheinlich die intensivste menschliche Beziehung hatten. Ausgerechnet in dieser Stadt, in Lystra, wo er selber gepredigt hatte, da ist dieser Timotheus auf einmal da. Das sind manchmal Gottes Wege. Menschliche Katastrophe, mega heavy Situation und dann absolut traumatisches Erlebnis. Und ausgerechnet hier findet Paulus diesen Timotheus. Timotheus andererseits scheint eher schüchtern gewesen zu sein, eher so ein bisschen ängstlich veranlagt. Das finden wir in den Timotheusbriefen. Paulus muss ihn da immer wieder Mut machen. Er schien häufiger krank gewesen zu sein, da ist was von Magenbeschwerden die Rede. Das Ganze von häufigem Unwohlsein, das klingt auch so ein bisschen psychosomatisch, wenn vielleicht noch Ängste dabei sind. Weiß ich nicht genau, steht jetzt nicht als ICD-Nummer-Diagnose da drin, aber das wirkt so ein bisschen so, ja. Also jedenfalls war er immer wieder krank, kränklich. Also vielleicht nicht unbedingt die erste Person, an die man denken würde, wenn man so einen harten, physisch und psychisch herausfordernden Job annehmen würde, wie so eine Missionsreise. Das war ja damals auch nicht so chillig, irgendwie hinzufahren, hinzufliegen. Das war ja auch körperlich anstrengend. Andererseits scheint Timotheus durch einen Aspekt sehr gut für die Aufgabe geeignet zu sein. Wir hatten es gelesen. Timotheus war Sohn einer jüdischen Frau und eines griechischen Vaters. Das heißt, man kann sich vorstellen, er war auf einmal in der Lage, ein Brückenbauer zu werden. Das hat Gott gewusst. Europa, Griechentum, auch jüdische Einflüsse natürlich, aber die jüdische und griechische Kultur passten an sich nicht zusammen. Das waren so ein bisschen irgendwie wie Katze und Hund, Wasser und Feuer, das passte nicht gut. Und dieser war möglicherweise einer der wenigen Leute, die beides zusammen verbanden. Ja, jüdische Mutter, griechischer Vater, ein Brückenbauer. Das heißt, Paulus hat ihn gesehen, ich denke durch den Geist Gottes inspiriert, hat ihn berufen und das passte später sehr, sehr gut. Und Paulus kann aber auch sehen, das ist auch ganz wichtig, dass er auch bewährt war. Es wird gesagt in 16 Vers 2, er hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern. Das heißt, er hat sich da nicht selber herausgestellt, sondern die anderen haben ihm das bestätigt. Da ist jemand, der hat sich bewährt, der hat schon treu eine Zeit lang hier in der Gemeinde mitgearbeitet. Was er genau gemacht hat, wissen wir nicht, aber er hat ein gutes Zeugnis gehabt. Und das merken wir auch in den Briefen, das ist Paulus immer wieder wichtig. Wie ist so das Zeugnis auch in der Gemeinde für Mitarbeiter? Auch die ich mitnehme oder in die ich investiere, kann ich mich auf die verlassen? Das war schon ein wichtiges Kriterium. Das hat er bei Timotheus auch gefunden. Das heißt, wir sehen bei Timotheus drei Dinge. Erstens natürliche Voraussetzungen, die nicht unbedingt prädestinieren, die nicht unbedingt zum Hauptkandidaten und ersten Kandidaten für diese Missionsreisen machten. Aber dieser besondere biografische Aspekt, jüdisch-griechisch zu sein, was hier besonders wertvoll sein könnte und war dann auch im Endeffekt, bestätigen durch andere Gläubige, hatte ein gutes Zeugnis. Und damit merken wir, Gott selber beruft ihn in die Arbeit. Das ist gar nicht so sehr die Idee von Timotheus. Merken wir ja gar nichts von. Der hat das vielleicht überhaupt nicht geahnt. Schon gar nicht hat er geahnt, was das Ganze für ihn bedeuten würde. Ja? Missionsreise mit den ganzen Anstrengungen, später Aufgaben in Gemeinden, wo Paulus ihm ja auch immer wieder Mut machen musste. Und die Vision Gottes für diesen jungen Timotheus war viel, viel größer, als er sich das in dem Alter hat vorstellen können. Aber Gott beruft schon ganz junge Menschen weit über ihre Möglichkeiten hinaus, weil er etwas in sieht, was er für sein Reich gebrauchen will. Das ist auch die Frage, bist du offen auch für solche Berufungen, dass Gott mehr mit dir tun soll? Ist das überhaupt eine Frage, ein Wunsch, dich in größerem Umfang einsetzen kann? Und Gott will und kann jeden, das wird, glaube ich, auch an Timotheus deutlich, als Werkzeug gebrauchen. Vielleicht will Gott viel mehr mit dir tun, als du es bisher gedacht hast, als du es jetzt vorstellen kannst. Und ruh dich da auch nicht auf deinen Schwächen, auf deinen Unzulänglichkeiten aus. Das kannst du ja auch sagen, ja, ich bin hier ein Problem und dort, das klappt nicht und jenes geht nicht. Timotheus hätte das auch sagen können. Ich bin immer krank und immer ist irgendwas mit mir los. Ich kann da nicht mit, das geht nicht. Vielleicht denkst du auch so. Und du hast immer eine gute Begründung. Das ist immer, man hat immer irgendwas, was einem eine gute Begründung liefern kann, wo man sagt, das kann ich jetzt nicht mitmachen, das passt gerade zeitlich nicht, es passt gerade hier nicht und da nicht. Bei Timotheus hätte das gut so sein können. Andererseits aber, glaube ich, hat auch jeder etwas, wo Gott ihn besonders gebrauchen kann. Timotheus hatte diese einmalige Konstellation mit dieser Biografie jüdisch-griechisch. Und ich glaube, jeder von uns hat irgendwo Besonderheiten, wo ihn kein anderer ersetzen kann. Das muss nichts Bombastisches oder Gigantisches sein. Das können ganz kleine Dinge sein. Dass man vielleicht besonders gut mit älteren Menschen sprechen kann oder besondere Sensibilität für bestimmte Situationen hat, was vielleicht gar nicht so auffällt. Aber ich glaube, jeder hat auch was Besonderes, wo Gott ihn gebrauchen kann. Und vielleicht sogar weit über das hinaus, was man sich jetzt am Anfang vorstellt. Und bedeutet aber auch, sei auch treu in dem, was du tust. Ja, Timotheus war, glaube ich, jemand, der einfach treu war, wo die anderen dann gesagt haben, ja, da entwickelt sich Glaube, da können wir uns drauf verlassen. Selbst wenn jetzt noch keine große Aufgabe da ist oder manches nicht so eindeutig ist, mach erstmal treu in der Gemeinde das weiter, wo du dran bist, wo du merkst, das kann ich tun, das kann ich umsetzen, da kann ich mit dabei sein. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass es weitergeht. Und Gott will es oft, wahrscheinlich viel öfter, als wir denken. Paulus selbst scheint ja auch im Willen Gottes zu sein und hat ja selber auch einen starken Willen, aber hier scheint es sich zu decken, denn er sagt zu Timotheus, Paulus wollte, dass dieser mit ihm auszog. Das hat mich auch nochmal so ein bisschen, dieser Begriff hat mich auch nochmal so ein bisschen nachdenken lassen. Also Gott beruft Menschen durch andere Menschen. Und Paulus ist so ein Werkzeug, der sich hier gebrauchen lässt. Aber es gehört für mich auch ein Stück dazu. Leiterschaft, Tätigkeit im Reich Gottes ist nicht nur moderieren, diskutieren, abwägen, sondern es hat auch was mit Wollen zu tun. Paulus wollte, dass Timotheus mit ihm zieht. Der hat nicht nur gesagt, könnte vielleicht und überlegen wir mal und besprechen. Er wollte etwas fürs Reich Gottes, weil er merkte, da ist scheinbar ein Mann, der ist von Gott vorbereitet. Das ist der Richtige, hat es vielleicht durch den Heiligen Geist eingegeben bekommen. Wie auch immer, wird uns nicht genau gesagt, aber er wollte, dass Timotheus mitzieht. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir auch Dinge wollen. Ja? Ich kenne das immer wieder aus Gemeinden, dass Dinge nicht wirklich gewollt werden, sondern man überlegt und guckt hier und taktiert dort. Ich glaube, es ist manchmal auch ein Anpacken nötig. Ja? Also gestern Bad 9a, wenn ihr da unterwegs wart, das war ein Anpacken. Da kann man auch nicht sagen, ja, wir gucken mal, überlegen. So muss einfach mal eine Entscheidung getroffen werden. Wir wollen das, wir wollen helfen, wir wollen mitmachen und dann losziehen. Klare Ansagen, Entscheidungen. Und Paulus handelt hier augenscheinlich im Auftrag Gottes und nimmt ihn mit, dass dieser mit ihm auszieht. Ein weiterer Aspekt, Gottes Vision wird im Team umgesetzt. Am Anfang waren es Paulus und Silas, wir hatten ja gesagt, Paulus und Barnabas hatten sich zerstritten. Paulus holt sich Silas an Land und dann ist noch Timotheus dazugekommen, hier in Kapitel 16. Und wenn wir den Text genau lesen, dann stellen wir fest, mal gucken, da steht hier zum Beispiel Vers 6, sie zogen durch Phrygien. Ja. Vers 7, als sie aber nach Mysien gekommen waren. Und jetzt auf einmal ändert sich was. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Mazedonien zu reisen. Also irgendjemand ist noch dazugekommen scheinbar. Jetzt auf einmal wird in Wir-Form geschrieben. Und die meisten Ausleger werten das auch so. Ist auch plausibel. Wer ist es? Lukas. Wird uns ja später davon berichtet oder insgesamt berichtet, dass er auch mit dabei war. Lukas, der Arzt, also, der schreibt zeitweise in Wir-Form, weil er eben mit dabei war. Bei den anderen Sachen scheint er nicht dabei gewesen zu sein, hat es aber dann eben berichtet aus dem, was er wusste, was er mitgeteilt bekommen hat, aus der Inspiration des Heiligen Geistes. Aber hier war auf einmal ein Team entstanden. Und auf einmal waren sie zumindest zu viert, also eine starke, mobile Truppe, ein Team. Und solche kleinen, starken Teams, die ein Ziel haben, können das Reich Gottes enorm vorwärts bringen, ihm regelrecht Flügel geben. Und das zeigt auch, Gott arbeitet nicht mit Einzelnen, sondern eigentlich mit Teams. Und Lukas, dass er hier dazukommt, zeigt eben, dass Gott diese große Vision auch anpacken will. Durch ein gutes, starkes Team. Und Lukas wird ja später auch, ist ja der Autor des Lukas-Evangeliums, aber auch der Apostelgeschichte, zeigt mir auch, Gottes Vision ist eigentlich noch wesentlich größer. Ich glaube, das hat weder Lukas, noch Paulus, noch Silas, noch Timotheus zu der Zeit irgendwie bemerkt. Aber das Ganze soll schriftlich niedergeschrieben werden. Ja, man sagt ja so ein bisschen Schreib und Bleib. Oder in der Wissenschaft würde man sagen, publish or perish. Ja, das heißt also veröffentliche, mach was. Ja, wenn du ein guter Professor sein willst, musst du viel veröffentlichen oder perish, sonst vergehst du. Ja, sonst vergisst man dich. Du wirst im Universitätsgetriebe nicht weiter beachtet, wie auch immer, oder hast nicht so diese steile Karriere wie die anderen. Und hier ist jemand dabei, der auf einmal das schriftlich niederlegen soll, was passiert. Und das inspiriert uns über die Jahrhunderte. Das heißt, diese Geschichte, ich predige ja jetzt auch 2000 Jahre später drüber, ja, wird immer noch erzählt, wird immer noch inspiriert. Und wie viele Menschen sind nicht von der Apostelgeschichte inspiriert worden, Missionare zu werden, wenn das nicht niedergeschrieben wäre? Wer weiß, ob wir es überhaupt noch wüssten, menschlich gesehen. Ja, da irgendwann einer, ja gut, wüsste man vielleicht so von der Überlieferung, wüsste vielleicht gar nicht mehr genau, ob das überhaupt noch so stimmt. So ist es schriftlich niedergeschrieben. Gottes Vision war so groß, dass er gesagt hat, das will ich niedergeschrieben haben, schriftlich niedergelegt haben, es soll bleiben und Menschen inspirieren. Und damit kann die Vision eben vergrößert und gleichzeitig auch vertieft werden, weil es aufgeschrieben ist. Also auch hier war, glaube ich, Gottes Vision viel größer. Ein letzter Aspekt, vielleicht der wichtigste, ich kann ihn aber nur jetzt noch kurz erwähnen, das ist der Heilige Geist. Ja? Manche haben gesagt, eigentlich müsste die Geschichte die Apostelgeschichte eigentlich die Geschichte des Heiligen Geistes heißen. Und in der Tat ist der Heilige Geist der große Motor, die Kraftquelle in der Apostelgeschichte. Der Heilige Geist ist die wirksame Kraft Gottes, die in und durch die Gläubigen hindurch wirkt. Und deshalb sollten wir den Heiligen Geist auch nie gering achten. Andererseits, wir können ihn gar nicht hoch genug einschätzen. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass der Heilige Geist in manchen Gemeinden eher so ein Schattendasein führt. Vielleicht ist man manchmal sogar froh, dass man gar nicht so viel über ihn gesprochen wird. Da können ja auch Ängste, sind da manchmal Sorgen dabei, die transportiert werden. Gibt ja auch Überbetonung oder Fehlentwicklungen. Aber es nicht wegzudenken. Der Heilige Geist ist super wichtig und entscheidend. Und er hat auch Aufgaben. Er tut auch richtig was. Und wir denken schnell, ja, das ist auch ganz wichtig, ist auch völlig richtig. Der Heilige Geist führt uns in die Wahrheit der Bibel rein. Das heißt, viele Gebete und das, was wir uns wünschen, dass der Heilige Geist das Wort Gottes lebendig macht. Das ist auch seine Aufgabe, uns in die Wahrheit der Schrift hineinführt. Aber er macht auch mehr. Er greift konkret ein. Er handelt. Er beruft, er redet, das finden wir alles in der Apostelgeschichte, zu Menschen oder auch zu ganzen Gemeinden, die er erfüllt auch mit sich selber. Zeichen und Wunder passieren oder wie hier eben der Heilige Geist öffnet Türen oder schließt auch Türen. Ja, wir lesen ja zweimal, dass er Türen schließt. Ja, zweimal schließt er, einmal öffnet er. Das heißt also, die haben eigentlich mehr Zeit damit verbracht, gegen verschlossene Türen zu rennen, die Truppe, anstatt vorwärts zu kommen. Ich denke, warum es so ist, weiß ich nicht genau. Ich denke mal, dass auch deutlich werden soll, dass es nicht an unseren menschlichen Fähigkeiten liegt. Dass es nicht daran liegt, wir machen uns Gedanken und dann klappt das. Sondern auch mal gezeigt wird, hier ist auch eine Grenze. Und der Heilige Geist ist der Entscheider, nicht wir. Der Heilige Geist zeigt, wo es in der Mission vorwärts geht. Und das ist nicht unsere Sache, dass wir das in allerletzter Instanz entscheiden. Das enthebt uns ja auch von dieser letzten Verantwortlichkeit, dass wir sagen, wir müssen alles machen. Das ist ja gar nicht der Fall. Der Heilige Geist ist ja dabei. Er schließt Türen, aber er öffnet auch aktiv dann die Tür, eben durch diese männliche durch die nächtliche Erscheinung, wie der Mann sagt aus Mazedonien, komm herüber, hilf uns. Und dann haben sie den Eindruck gehabt, das ist wirklich das Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist will immer Jesus groß machen, will, dass das Evangelium verbreitet wird. Die Hauptfrage ist dabei, glaube ich, oft nicht eine theologische. Manchmal habe ich den Eindruck, wird das zwar nach vorne geschoben, dass theologisch diskutiert wird, das ist ja auch richtig und wichtig, sondern es ist oft eine Frage des Gehorsams. Und das war hier auch, denke ich, der Fall. dass sie überhaupt hinhörten. Vielleicht war das auch so ein Punkt, dass sie genauer, weil sie so durch die Gegend liefen, nicht genau wussten, merkten, hier passt was nicht, dass sie einfach genauer hinhören mussten, dass sie die Zeit nehmen mussten zum Beten, zum Überlegen. Und so ist es, glaube ich, auch oft unsere Erfahrung, dass wir merken, es geht nicht vorwärts, dass wir dann doch tiefer nachdenken, mehr beten, uns mehr Zeit für die stille Zeit vielleicht nehmen, ernsthafter vielleicht auch beten. Das merken wir auch an anderen Sachen. Wenn Krankheit oder so Dinge da sind, muss ich schon, oder kann ich auch ehrlich sagen, da habe ich manchmal auch intensiver gebetet als vielleicht vorher, wenn alles so glatt vor sich hin plätschert und alles läuft weiter. Aber wenn auf einmal Krankheitsnöte, Schwierigkeiten da sind, dann ist die stille Zeit vielleicht doch wichtiger. Und man merkt auch, die will ich wirklich gefüllt haben. Ich brauche ein Wort von Gott, ich brauche jetzt eine Weiterentwicklung. Irgendwie muss es weiter sich entwickeln. Und so war es hier. Auf einmal öffnet sich die Tür und sie marschieren dann in die Richtung Griechenland oder heutiges Griechenland nach Philippi. Aber das ist der entscheidende Knackpunkt. Sind wir bereit, auf den Heiligen Geist, wenn es darauf ankommt, zu hören? Ich finde gute Planung, Struktur, Organisation super wichtig. Aber es stellt meines Erachtens auch keinen Widerspruch dar zum Wirken des Heiligen Geistes. Wir finden es ja auch in der Apostelgeschichte. Wir finden hier, dass Paulus zum Beispiel, ist immer strategisch normalerweise vorgegangen. Synagoge, da gehe ich hin, predige das Evangelium. Große Städte, ja, hat er sich darum gekümmert, weil er sagte, dass in Zentren von dort aus muss das Evangelium sich verbreiten. Paulus zum Beispiel, ich verkürze Apostelgeschichte 19:21, nahm sich in seinem Geist vor, nach Jerusalem zu reisen, später nach Rom. Da kann man gar nicht genau sagen, ist jetzt sein Geist oder ist der Heilige Geist, der das entscheidet. Paulus scheint so in seinem Denken, in seinem ganzen Handeln, so auf der Spur hier zu sein, Gottes, dass es gar nicht mehr unterscheidbar ist, sondern dass der Heilige Geist so durch ihn wirkt, dass es sein Denken komplett beherrscht hat. Hier kann man es also gar nicht mehr sicher trennen, aber wir finden auch hier eben, wo der Heilige Geist ganz konkret sagt, nee, nicht diese Richtung, sondern jene. Also planen, Strategien entwickeln, etwas durchdenken, organisieren, völlig richtig, wichtig. Und oft ist es auch so, dass Gott handelt. Aber die Frage darf auch gestattet sein, ob wir manchmal oder ob wir offen sind und nicht nur offen, sondern es auch aktiv suchen, die Führung, die Weisung des Heiligen Geistes. Darf er überhaupt noch in unsere gewohnten Bahnen da auch mal einbrechen? Was anderes wollen? Nein sagen zu unseren gut gemeinten, auch an sich richtigen Plänen und vielleicht auch unerwartete Türen öffnen, neue Aufgaben, neue Ziele. Auch wenn uns das gar nicht in den Kram passt, gar nicht in unsere Bequemlichkeit passt, gar nicht reinpasst in das, was wir uns gedacht haben. Darf der Heilige Geist das überhaupt noch tun oder wissen wir genau, wie es zu laufen hat? Hier wird uns deutlich, der Heilige Geist will das und kann es und tut es auch. Der Heilige Geist hat auch die größere Vision. Er weiß, um was es geht. Er ist der Motor, der das Evangelium vorwärts bringen will. Er ist Gott selbst. Wenn wir eine Gemeinde sein wollen, die wirklich Gottes Wirken nachspüren will, dann müssen wir auch auf den Heiligen Geist hören, sein Wirken ernst nehmen. Und damit will ich eigentlich zum Ende kommen. Gottes Vision ist größer, sogar größer als die eines Paulus, ja, dieses wohl größten Pioniers und Missionars. Europa soll erreicht werden. Und das passiert auch nach dieser klaren Anweisung des Heiligen Geistes. Und Gott selbst scheint dann den Weg zu ebnen. Wir lesen dann in Vers 11, wir fuhren nun von Troas ab, nachdem das vorher irgendwie nicht vorwärts und rückwärts ging, und kam geradewegs nach Samothrake, des folgenden Tages nach Neapolis und von da aus nach Philippi. Das heißt, hier rutscht das durch. Ich habe das mal gelesen, ich weiß nicht, ob es genau stimmt. Das ging so schnell, dass man es kaum in der Zeit sonst hätte erreichen können. Also Paulus, hier wird der Weg geebnet und man merkt, sie sind jetzt auf der Spur. Das muss auch nicht immer so sein, aber hier ist es dann so, dass sie merken, der Heilige Geist bringt uns vorwärts und sie kommen schnell nach Philippi, also dieser Ausgangsstadt in Griechenland, wo sie dann hinwollen. Also klare Führung des Heiligen Geistes, der gebahnte Weg. Und jetzt könnte man meinen, und damit möchte ich eigentlich wieder zu uns kommen und das auf das Kleine herunterbrechen, man könnte jetzt meinen, das Evangelium bricht sich da jetzt mit einer gigantischen Offensive Bahn. Öffentlichkeitswirksam, die höchsten Würdenträger, Politiker werden eingeladen, Riesenbanner gezeigt. Jetzt ist das Evangelium da, jetzt wird die Stadt, der ganze Kontinent vom Evangelium überrollt. Wir sind völlig überrascht, wenn wir lesen, wie es dann hier vorwärts geht. Ja, Apostelgeschichte 16, ich lese die zwei Verse. In dieser Stadt verweilten wir einige Tage und am Tage des Sabbats gingen wir hinaus vor das Tor an einen Fluss, wo wir eine Gebetsstätte vermuteten. Wir setzten uns nieder, redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte zu, deren Herz öffnete der Herr, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Also völlig unscheinbarer Start. Ja? Also am Tag des Sabbats gingen sie hinaus an den Fluss, die wussten noch nicht mal wohin. Die haben geahnt, also sie hatten jetzt keinen Internetauftritt gefunden, keine Webseite gefunden, ja, die ihnen das sagte, sondern hier war eine Gebetsstätte, die haben sie richtigerweise an einem Fluss vermutet. Wahrscheinlich gab es da keine Synagoge und für die Reinigungsriten haben sich dann die Juden eben an Flüssen getroffen. Und hier war so eine kleine Gebetsstätte, da haben sie vermutet, die finden wir irgendwie, wenn wir da lang genug rumlaufen. Und dann saßen da auch tatsächlich ein paar Frauen, waren noch nicht mal Männer bei. Damals war das ja auch so ein Ding, Frauen waren ja im Vergleich zu Männern eher wenig wertgeschätzt. Ja, umso mehr fällt ja auf, wie Paulus und sein Team sie wertschätzen. Die sagen ja nicht, naja, es sind nur ein paar Frauen, die zählen hier sowieso kaum in der Gesellschaft, also gehen wir mal weiter, vielleicht findet er doch jemand anders. Sondern setzen sich zu ihnen, bringen ihnen das Evangelium und eine Frau, diese eine Lydia, die öffnet ihr Herz, Gott öffnet ihr das Herz und die entscheidet sich für Jesus. Ganz, ganz kleiner, überhaupt nicht zu bemerkender Start. Das stand am nächsten Tag, glaube ich, auch nicht in der Zeitung. Das ging nicht irgendwie viral durchs Netz oder sonst irgendwas. Kein pompöser Durchbruch für das Evangelium. Kein großer Durchbruch für den Herrn der Herren, für den Herrn des Universums. Und damit möchte ich eigentlich schließen und zusammenfassen. Gottes Vision ist größer, geht oft weit über unsere Pläne hinaus. Ich möchte uns Mut machen, das auch wahrzunehmen. Gott will oft viel mehr tun, als wir denken und meinen. Gott will uns gebrauchen als seine Werkzeuge. Wir sollen auf den Heiligen Geist, können auf ihn hören. Er will uns und wird uns auch führen. Aber, und das ist das Ermutigende, Gott fängt auch klein an, unscheinbar. Bei uns, bei unseren geringen Möglichkeiten. Aber das kann und darf der Keim, der Kern, der Anfang für Gottes größere Pläne sein. Unsere Aufgabe besteht letztlich darin, uns darauf einzulassen und gehorsam zu sein. Amen.